Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ihr hört mal wieder in SatMoin heute mit der Anne. Und wir haben uns heute den Microsoft Showcase angeguckt von der nicht E3, die ja dieses Jahr schon eine ganze Weile stattfindet, habe ich das Gefühl. Es hört fast gar nicht mehr auf. Und wie gewohnt habe ich mir zum Talk natürlich den Manu dazu geholt. Hallo Manu.
Gumo. Hashtag.
Gumo. Na, was geht? Wie ist der Tag?
Heiß ist hier. Es liegt nicht an den, Spielen, die gerade gezeigt wurden. Vielleicht auch, darüber reden wir ja gleich. Aber es ist einfach, ich kriege keine frische Luft hier in mein Zimmer. Und an so einem Tag muss man ja dann auch die Show live gucken. Deswegen ist ein wenig warm. Deswegen entschuldigt, wenn ein bisschen Nebengeräusche dabei sind. Mein Fenster muss offen sein. Es geht einfach nicht anders.
Wir haben Verständnis.
Danke.
Keine Sorge. Ja, wir haben uns zusammen das Showcase angeguckt. Es gab eine kleine Pre-Show und dann eine Hauptshow. Das ging insgesamt so, ich würde sagen, 1,5 Stunden, also mit der Pre-Show gefühlt. Und ja, sollen wir zum Anfang mal besprechen, wie wir den Gesamteindruck dieser Show fanden, oder machen wir das am Ende?
Nö, da können wir ja ruhig mit einsteigen. Also die Pre-Show war ja nicht offiziell, sondern die Pre-Show war ja von Jeff Keighley. Also die offizielle Teil, für den Microsoft verantwortlich war, der ging ja wirklich fast genau eine Stunde. Ich glaube 58 Minuten oder so. Und die Pre-Show, habe ich so verstanden, ist halt dieses Summer Game Fest. Also das war ja eigentlich nur Jeff Keighley mit ein paar Influencern, ein paar Kollegen, Journalistinnen, und hat ein paar World Exclusives gezeigt. Aber ja, es war halt Xbox-focused, oder? Das meinst du? Also es waren halt lauter Sachen, die auch was mit Xbox zu tun haben. Es war jetzt kein PlayStation-Spiel dabei oder so.
Nee, deswegen, ja, also der hat ja schon, ich glaube, Jeff Keighley hat ja schon einen Deal mit Xbox da gemacht, und dass da dann halt im Vorhinein auch kleine Sachen revealed werden, war eigentlich zu erwarten, finde ich.
Ja, insgesamt finde ich, war es okay. Also es war interessant, es hat Spaß gemacht, waren tolle Spiele auch dabei, über die wir gleich im Einzelnen nochmal reden. Also ich war gut unterhalten, aber es war sehr nüchtern, sag ich mal. Also es gab keine irgendwie Überraschungen wie bei der PlayStation PK. Ich nenne es jetzt einfach weiterhin PK, oder beim Digital Stream, bei der man dann auf einmal doch die Konsole gesehen hat, obwohl sie davor gesagt haben, es seien nur Spiele. Microsoft ist ganz konkret geblieben, hat gesagt, wir zeigen eine Stunde lang nur Spiele von Xbox Game Studios, also quasi in ihrem Sinne First-Party-Spiele. Und das war's. Und mehr gab es auch nicht. Es gab einfach wirklich nur Spiele am Stück.
Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie da ein wenig Momentum verpasst haben an der Stelle. Ich fand es auch okay, also ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Es ging irgendwie, diese Stunde ging echt schnell vorbei, hatte ich das Gefühl. Sie haben so relativ eng aneinander einfach die Trailer aneinander gereiht, gar nicht viel Gebrabbel. Das hat PlayStation ja auch schon vorgemacht, und das ist meiner Meinung nach eigentlich auch richtig so. Und ja, es war so das ein oder andere sehr schöne Spiel dabei, die besprechen wir gleich. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es fehlt irgend so ein richtig krasser Knaller, wo niemand mit rechnet. Und das hat es für mich nicht unbedingt gegeben, und deswegen würde ich sagen, ja, war okay. War in Ordnung. So.
Also eine 2, oder? In Schulnoten.
Also ja, eine 2.
Ja, nee, ich weiß halt, es ist schwierig. Ich meine, sie haben gesagt, dass sie zeigen nur Spiele, deswegen bin ich nicht enttäuscht, dass sie nur Spiele gezeigt haben. Sie haben Spiele gezeigt, die mir gefallen haben, da war viel für mich dabei, deswegen bin ich eigentlich schon rundum zufrieden. Also es ist halt aber immer so diese Erwartungshaltung, das ist jetzt diese große Nicht-E3-Show, da muss irgendwie auch nochmal irgendwie was kommen, so ein Knaller oder irgendwas. Und es gab so ein kleines One More Thing, aber ja. Ich finde, es hat bei der PlayStation Show ein bisschen besser funktioniert, weil wir sie halt noch nicht kannten, ja, weil wir halt noch nicht wussten, wie das Gerät aussieht. Da fährt Xbox, Microsoft natürlich eine ganz andere Strategie. Wir wissen ja schon lange, wie dieser Kasten aussieht, was der technisch kann. Da haben sie ja eine ganz andere Vorgehensweise. Ist beides valide? Also wäre jetzt ja auch krass gewesen, jetzt heute das Ding zum ersten Mal zu sehen, aber sie haben sich halt für einen anderen Weg entschieden.
Das stimmt, genau. Also ich hätte auch nicht gewusst, was konkret sie hätten droppen können. Also ich bin jetzt auch nicht so mega vertraut, was die Microsoft-Marken angeht, muss
Xbox
ich gestehen.
Handheld.
Ja, vielleicht, ja. Da wäre ich auf jeden Fall überrascht gewesen, da kannst du voll ausgehen. Ja. Aber so spielemäßig, ich kenne halt die Standard-Titel und habe auch durchaus schon mal den einen oder anderen davon gespielt. Es gab ja die große 360-Ära, wo Xbox der PlayStation weit überlegen war. Und daher kenne ich diese ganzen Franchises auch noch. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, was wäre jetzt so der richtige Knaller gewesen, hätte ich auf so die Schnelle auch gar nicht so wirklich Antwort geben können. Weil ich es halt eben auch nicht weiß, so was würde uns jetzt alle aus den Socken hauen? Ich, keine Ahnung.
Ein neues Fable, Anne.
Neues Fable, Mensch. Da wäre ich ja richtig begeistert.
Das wäre krass, ja. Nee, aber gut. Nein, also sie sind natürlich direkt mit Halo eingestiegen, aber wir wollten ja erst über die Pre-Show noch reden. Tatsächlich, was ich erwartet hatte, also nicht in der Pre-Show, sondern dann in der Hauptshow, wäre mehr Info zu diesem X-Cloud gewesen. Das können wir auch gleich vorwegnehmen, da gab es gar nichts. Also im Vordergrund stand immer nur die Erwähnung des Game Pass. Alles, was wir jetzt in dieser Stunde gesehen haben, wird Day One im Game Pass sein. Das ist aber ja auch keine neue Ankündigung oder eine Überraschung, weil das war ja schon immer so. Ja? Also Microsoft Game Studio Spiele sind immer Day One, natürlich auch im Game Pass. Und das wird sich auch nicht ändern. Über Smart Delivery, also dieses kostenlose Upgrade, wenn du die Xbox One-Version hast, wirst du auch die Xbox One Series X-Version kostenlos haben und bekommen und kannst jederzeit zwischen diesen beiden Konsolen dann wechseln. Das war auch schon bekannt, haben sie halt hin und wieder mal gedroppt. Ja, aber da gab es jetzt keine neuen Infos. Es ging wirklich nur konkret um die Spiele.
Ja, genau. In der Pre-Show hatten sie dann so ein paar kleinere Spiele, sage ich mal, gedroppt. Da wurde zum Beispiel auch angekündigt, dass Dragon Quest jetzt erstmals auf die Xbox kommt. Was, also, das ist jetzt auch kein Knaller.
Für Japan
Knaller.
Für Japan,
ja, genau. Also, ich war auch überrascht, wie viel Japan man auf dieser Xbox-Konsole jetzt antreffen kann. Also, da geht auf jeden Fall ein Wandel vonstatten, was das angeht. Da hat PlayStation schon lange nicht mehr das Monopol drauf. Das ist ganz interessant, finde ich. Aber speziell für mich ist Dragon Quest jetzt auch nicht so das Nonplusultra. Deswegen war das für mich auch so, ja, okay, ja, alles klar.
Ja, das ist ganz klar für den Markt natürlich. Und wie du schon gesagt hast, das hat man schon gespürt, dass da heute ein paar Sachen dabei waren, um den japanischen Markt ein bisschen besser zu bedienen. Exomecha ging, glaube ich, auch so in die Richtung. Das wurde dann als zweites gezeigt. Nur so ein Free-to-Play-Spiel mit so Mechs. Hat mich jetzt aber auch nicht so richtig angemacht, halt so ein Mech-Spiel. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man halt so mitnehmen kann für den Markt.
Zumal das irgendwie Ende 2021 erst kommt. Und dafür sah es aber aus, als wäre es irgendwie 360-Grafik. Also das war auch so, das hatte so einen Transformers-Charme. Also die Mechs sahen halt sehr so Transformers-mäßig oder halt wie bei den Power Rangers. Diese Swords, die Megazords, so ähnlich sah das aus. Und aber ziemlich clanky irgendwie. Alles war sehr eckig und polygonhaft, fand ich. Und da habe ich auch gedacht, da kommt ihr aber jetzt ein bisschen spät mit um die Ecke, wenn das erst Ende nächsten Jahres erscheinen soll. Also ich weiß nicht, ob das noch irgendjemanden hinterm Ofen hervorlockt.
Ja, aber Free-to-Play ist ja immer noch mal was anderes. Wenn es dann im Game Pass und so dann auch auftaucht oder dann eben Free-to-Play ist für Konsole, das funktioniert dann, glaube ich, schon. Aber witzigerweise kamen dann zwei innerhalb der Pre-Show. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass da groß irgendwie tolle oder wichtige Sachen angekündigt werden. Aber das nächste Spiel ist, glaube ich, fast mein Highlight gewesen von diesen kleineren Indie-Sachen, die angekündigt wurden. Nämlich Echo Generation von Coco Cucumber. Auch ein geiler Name. Aus Coco der Cucumber. Gleichen Provinz wie Jeff Keighley, da war er ganz, ganz patriotisch dann, aus Kanada, aus Toronto. Ein Turn-based Rundenstrategiespiel in Voxel-Look mit so einem Tilt-Shift, Buzzword-Bingo übrigens, ich hoffe, ihr habt die Karte dabei, mit so einer Tilt-Shift-Optik und angesetzt in den 80er Jahren und hatte total so die Stranger-Things-Atmosphäre. Also ganz viele Sachen ineinander gewürfelt, aber das Ergebnis, schaut euch diesen Trailer an, das sieht so putzig und cool aus, das will ich unbedingt spielen.
Ha, ich glaube, da habe ich gerade Nudelsalat gegessen. Das habe ich verpasst.
Ich habe gerade verstanden, da hatte ich Nudelsalat im Kopf oder so. Weil das so wirr war, was ich gerade gesagt habe.
Nee, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, das Spiel. Ich kam dann wirklich irgendwann kurz vor Ende der Pre-Show, kam ich wieder zurück zum Bildschirm. Deswegen weiß ich nicht, was mit Echo Generation los ist, aber das werde ich mir definitiv im Nachhinein nochmal angucken.
Unbedingt, ja. Ganz putzig. Aber es ist wieder mit Karten und Runden basiert. Wahrscheinlich dann nichts für dich.
Ja, es war wahrscheinlich nicht so mein Ding dann, ne? Ja. Aber es kann ja nicht schaden, angucken, kostet nichts.
Ja. Dann Hello Neighbor 2 wurde dann exklusiv angekündigt. Was heißt exklusiv? World Premiere, wie sagt man da?
Erstmals.
Erstmals, danke. Hello Neighbor ist so ein Streamer-Spiel, glaube ich. Da müsstest du mir was sagen, ob das was taugt, ob es da einen zweiten Teil braucht. War ewig lang der Trailer. Ich habe von dieser Faszination irgendwie noch nichts mitbekommen, von diesem Hello Neighbor.
Ich auch nicht. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Also, weiß ich nicht, anscheinend scheint es ja wirklich sehr beliebt gewesen zu sein. Keine Ahnung, nichts mitbekommen. Aber die Leute freuen sich.
Ja, ja, irgendwie. Die Fans hat es auf jeden Fall. Das ist eine große Community schon um dieses Spiel. Gut, und hast du Balan Wonderworld mitgekriegt? Da waren ja die im Stream total aus dem Häuschen.
Oh mein Gott, ja. Und ich dachte, oh Gott, was ist das? Das ist ja so ein bisschen wie, das ist ja wie ein neues Kingdom Hearts. So eine richtig bunte Japano-Gedöns-Geschichte wieder. Also es war ganz, ganz komisch. Gedöns? Ja, nein, wirklich, es ist so ein komisches Ding einfach gewesen, was mich überhaupt nicht angesprochen habe, weil die Figuren so seltsam aussahen. Also das hatte nicht so einen typischen Japano-Charme, sondern das war eher so ein Japano-Weird. Also es war richtig.
Ja, aber also das coole da, Weird, finde ich.
Ja, also, findest du?
Es ist nicht mein Geschmack, aber man kann das schon wertschätzen. Es ist halt, ich glaube, da schwingt sehr viel Nostalgie mit, wenn man Knights gespielt hat auf der Dreamcast. Auf der Dreamcast, wie ist denn das? Auf der Sega Saturn? War das Saturn?
Sega Saturn.
Saturn war
wahrscheinlich.
Das, ja. Und es ist von Yuji Naka, also der Sonic-Erfinder, der Sonic-Designer. Und das ist jetzt das neue Studio Balan Studios und das Ding heißt dann Balan Wonderworld und das wird quasi das neue Gemeinschaftsprojekt von Square Enix für die Konsole jetzt und das hat schon total diesen Look von Knights und es der eine aus der Pre-Show ist ja voll abgegangen, der so, das ist das Spiel, was ich für 2020 habe, ja. Es ist halt so ein absolutes Feel-Good-Spiel, also so diese Atmosphäre und die Welt hat mich jetzt auch nicht so direkt angesprochen, aber es strahlt halt so viel Positives aus, ja. Mhm. Es ist so eine glückliche, bunte Welt mit magischen Charakteren, die alle irgendwie mit Musik arbeiten und es geht ja irgendwie so drum, dass so die negativen Gefühle bekämpft werden oder so weiter in der Welt, so wie ich das verstanden habe. Und ich glaube, das ist so ein richtiges Feel-Good-Universum. Ich glaube, das könnte schon was werden. Vom Style her ist es auch nicht meins, da gebe ich dir absolut recht.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist für mich halt so abschreckend, dass es, also man sieht auf jeden Fall, dass da ein bisschen Sonic auch drin steckt, finde ich. Anhand von gewissen Gameplay-Strukturen, die man da schon erkennen konnte. Figuren, ja. Ja, genau. Und es ist halt irgendwie, es gibt 50 verschiedene Kostüme oder was haben sie gesagt? Und jeder Charakter kann irgendwas anderes, abhängig meist von irgendwelchen Elementen. Also der eine kann alles einfrieren, der andere kann schnell rennen. Der andere wiederum ist ein Roboter, der irgendwie seine Arme super lang ausfahren kann und solche Sachen. Ja. Nun, habe ich alles schon mal irgendwo gesehen und ich weiß ich nicht.
Ich mag diese Proportionen nicht von dem. Ich mag auch diese Sonic-Charakter nicht, diese mit den langen Armen und Beinen. Das ist halt so ein ganz bestimmter Stil. Und mit Knights wurde ich damals auch nicht warm. Also, aber für die Leute ist es, glaube ich, eine neue Offenbarung auf jeden Fall. Also darf man auch nicht unerwähnt lassen.
Die Reaktion auf jeden Fall hat es verraten. Da gibt es Leute, die finden das super toll.
Aber witzig, dass der jetzt bei Square Enix ist. Also der Sonic-Typ, ja, hätte ich auch nicht erwartet. Hat er selber auch gesagt, so in dem Video.
Ja.
Gut, dann ging's los mit der Hauptshow. Und wie stehst du denn generell zu Halo? Also ist das was dich irgendwie unruhig im Sitz hin und her rutschen lässt, ein neues Halo?
In der Regel nicht, nee. Also ich habe durchaus schon mal ein Halo gespielt. ODST war das damals. Und fand es auch cool, es hat mir auch echt viel Spaß gemacht, aber ich wurde dann irgendwie, weiß ich nicht, wurde ich mit anderen Halo-Titeln nicht so unbedingt warm, die dann danach kamen und deswegen, es ist jetzt nicht so meine priorisierte Franchise, aber ich fand es sehr interessant, was es zu sehen gab, also sie haben ja wirklich eine Gameplay-Demo von der zu spielenden Kampagne gezeigt, was ich cool fand, dass sie wirklich eine ganze Demo zeigen und haben halt auch gesagt, ja, das ist hier irgendwie alles doppelt so groß wie in den anderen Halo-Spielen und so ein bisschen Open World auch, hatte ich das Gefühl. Zumindest sah es auf der Karte so aus, was ja auch schon mal irgendwie seltsam ist für Halo. Es gab einen Enterhaken zu sehen, der ist auch komplett neu. Mit dem kann man unter anderem Gegenstände an sich ranziehen und auch Gegner genau. an sich ranziehen. Und
Peter Parker so steckt nämlich jetzt unter dem Master Chief.
Irgendwie so, oder? Ja. Schön so an den Gegner ran und den dann schön wegchecken, wegbodychecken. Und das sah auch alles super smooth aus und die Sounds waren auch super cool. Also es waren wirklich die alten Halo-Sounds, die da eingearbeitet wurden und so. Also es ist wunderschön. Und ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, wenn es denn dann auch mal für den PC kommt. Aber kommt es nicht simultan auch?
Ja, ja. Kommt ja auch für die Xbox One
noch. Und genau. Xbox? Ja. Okay. Okay, auch ja, dann auf jeden Fall ist er im Game Pass drin, für ein Apple und ein Ei, dann werde ich auf jeden Fall mal reingucken und wer weiß, vielleicht klebt es ja diesmal für immer an mir, das Halo.
Ja, also ich habe irgendwie alle Halos gespielt, bin aber überhaupt kein Halo-Fan, also ich habe überhaupt keine emotionale Bindung zu Halo, ich mag das Gameplay einfach sehr gerne, also ich habe die Kampagnen alle gespielt und ich mag das Shooter-Riegel daran, ja, also es hat ein unglaublich tightes Gunplay, wie man so schön sagt auf Deutsch. Ich habe aber nie groß den Multiplayer gespielt, deswegen hat mich das heute durchaus angesprochen. Also man hat ja nur Teil der Kampagne gesehen, es gibt noch nichts zum Multiplayer und wirklich viel über die Kampagne haben sie auch nicht verraten. Also Story konnte ich jetzt noch nicht so richtig einordnen, da bin ich aber auch nie wirklich warm geworden mit dieser Lore, das war mir immer relativ egal. Aber es spielt irgendwie nach dem Krieg und es gibt irgendeinen so einen Obermotz, den wir da noch gesehen haben. Und man hat halt diesen Halo-Ring, auf dem man sich dann relativ frei bewegen kann. Also man hat diese Minimap gesehen. Und im Endeffekt hat es dann schon, wie du gesagt hast, wahrscheinlich so Open-World-Anleihen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in dieses Camp, räuchere das irgendwie aus, dann bekomme ich die und die Vorteile, habe die und die Questreihe und so weiter. Und ja, warum nicht? Also das zusammen mit dem guten First-Person-Shooter-Gameplay, was Halo bis jetzt immer ausgezeichnet hat, wird es, glaube ich, eine ganz gute Plattform. Und so wie ich es verstanden habe, wird Halo Infinite auch so ein länger angelegtes Ding. Also es wird jetzt nicht ganz wie Destiny, aber das haben sie jetzt hier nicht gesagt, aber das hatte ich vorher schon irgendwie so gelesen, dass sie dafür jetzt auch immer wieder so neue Content und neue Missionen und so schaffen. Also auch wenn die Kampagne dann durch ist, wirst du, glaube ich, auf diesem Halo-Ring relativ viel zu tun haben noch, ja, sodass dich das halt länger beschäftigt. Multiplayer sowieso.
Ja, ich muss noch zu diesem Bösewicht sagen, der hat mich ja irgendwie so null beeindruckt. Also ich fand das krass, wie er aussah, als er dann von dem Hologramm in die echte Person überging. Also die haben das ein cooles Charaktermodell gebaut, aber er war so nichtssagend und so überhaupt nicht, diese Rede hat mich auch überhaupt nicht eingeschüchtert. Nee, oder so
ein Thanos für Arme war das.
Ja, ja, ne? Ja. Der hat irgendwie null Charakter, dieser Typ. Und das fand ich dann schon wieder ein bisschen schade an der Stelle, muss ich sagen.
Apropos schlechte Klons, bei diesen Balan Wonderworld hast du auch erst lachen müssen, als die dann so gesagt haben, it's Showtime. Und dann haben sie so geschnippt, als würden sie es für die Switch releasen.
Ja.
Ich dachte so, hä, jetzt kommt irgendwie automatisch das Switch-Logo. Und genauso bei dem Halo Infinite-Boss habe ich gedacht, so, das ist was, naja, so Thanos. Richtig beeindruckend finde ich den jetzt nicht. Das ist halt so ein typischer Obermotz mit einer hässlichen Fresse. Also da hätten sie sich ja auch mal was Smarteres einfallen lassen können.
Ja, das finde ich auch. Und ich weiß nicht, also ich habe es dir geschrieben und du hast nur gesagt so, hä? Mir ist aufgefallen, dass am Ende, wo das Logo eingeblendet würde und das Datum, hier irgendwie Holiday 2020, dass das Finn von Infinite zuerst eingeblendet wurde und auch zuletzt ausgeblendet. Was vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, dass das der letzte Teil dieser Halo-Saga ist. Definitiv. Diesem offiziellen Master Chief-Ding.
Ja. Ist das mir nur so aufgefallen. Das letzte Halo, was aber Infinite für immer bleiben wird als Plattform. So habe ich es auch verstanden. Ja. Ja, aber arg viel mehr gab es dann gar nicht zu Halo. Also das war ja irgendwie nach ein paar Minütchen vorbei. Ich habe gedacht, sie schlachten das viel mehr aus und es kommen noch Entwicklerinterviews und so Kram, aber gar nicht. Das ging dann zackig weiter mit weiteren Ankündigungen und Spielen.
Ich glaube, das kommt in der Postshow.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, Jeff Keighley meinte, in der Postshow gibt es noch mehr Halo zu sehen.
Die haben wir jetzt nicht geschaut, wir podcasten ja.
Nee, richtig. Das haben wir uns gespart. So, dann können wir noch mal gucken. State of Decay 3, keine Ahnung. Ist eine Marke, mit der ich nie was zu tun hatte.
Ja, die ist schon cool. Das ist schon witzig. Die sah halt immer ziemlich trashig aus. Wir haben zum ersten und zum zweiten auch jeweils einen Cast gemacht. Und ich finde die Grundidee ganz cool, weil es halt so Crafting und Survival ist in so einer Zombie-Apokalypse. Und ich will den auf jeden Fall spielen, den dritten, weil der zweite hat mich so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Aber der Trailer war krass. Ich dachte halt, es kommt was völlig anderes. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie neues Tomb Raider. Oder dann dachte ich so, hä, machen sie jetzt auch sowas ein auf Uncharted oder The Last of Us? Also der Trailer, dieser CGI-Trailer, hatte ja voll was von Abby, eine Kollegin von Abby und Ellie, die da irgendwie rumläuft, oder? Das hatte voll so diesen Vibe. Finde ich auch.
Und am Ende sieht man halt ein riesiges Tier, das ein anderes Tier auffrisst quasi und dann den Spieler anbrillt. Und dann dachte ich, dass sie aus Annihilation von Netflix ein Spiel gemacht hätten, weil das Tier halt extrem so aussah wie dieser Bär in Annihilation. Weißt du, so halb irgendwie zugewachsen, Skelett sieht man schon raus und so. Nee, war es aber nicht. Aber sah gut aus.
Aber das war die größte Enttäuschung. Das war so ein geiler CGI-Trailer. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwas, ja? Jetzt kommt Resident Evil oder sonst irgendwas. Und dann State of Decay 3, was halt so überhaupt nicht zu dieser Grafikbombast passt, weil die Spiele bis jetzt halt immer sehr hässlich waren. Naja.
Wir lassen es überraschen.
Ja, vielleicht bohren sie jetzt ja das voll auf, diese Marke. Kann ja sein.
Das kann sein, ja.
Dann Forza Motorsport von Turn 10 haben sie auch ein kurzes In-Game-Trailer gezeigt. Also alles in der Game-Engine gemacht. Sah schon beeindruckend gut aus. Also man hat jeden einzelnen Strohhalm erkannt auf der Rennstrecke, jede Ölpfütze und so. Nochmal Entschuldigung, dass wir beide einfach nicht die besten Experten sind für Rennspiele. Wir wollen da gar nicht so schnell drüber gehen oder das irgendwie abwerten. Das ist eine brutal wichtige Marke, weil das letztes Mal als Feedback auch kam zu unserem Cast. Wir wissen, dass es eine wichtige Marke ist. Ich liebe ja auch Forza Horizon und die ganze Serie und ich schätze die Arbeit, die die da machen, aber mit Forza Motorsport selbst, es ist mir einfach zu arg Simulation, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber dass es wichtig ist für die Xbox, ist ja gar keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine der Marken, die immer und immer und immer wieder kommt in diversen Ablegern.
Quasi und das Gran Turismo von Microsoft.
Ja, genau. Und mit Motorsport gehen sie halt eher wieder in die Motorsport-Richtung. Weil Horizon war ja zum Beispiel auch sehr viel über Landfahren und so weiter, ne? Und das sah jetzt schon sehr rennstreckenlastig wieder aus.
Genau, das sind ja die zwei Unterschiede. Das eine ist die Arcade-Serie, so Need for Speed-mäßig, und das hier ist halt Gran Turismo quasi.
Okay.
Aber dann, Anne.
Dann wurde es schön.
Oh.
Ja. Dann kam ein Wasserfall der Emotionen über mich. Und zwar gibt es ein neues Spiel von Rare. Und da haben alle, fand ich sehr lustig, da klingeln natürlich erstmal die Glocken und die Leute denken, Banjo-Kazooie. Und gucken so hektisch um sich. Nee, war es aber nicht. Es ist was viel Schöneres, finde ich. Und zwar ist es ein Spiel namens Everwild. Und Everwild hat so einen schönen Cell-Shading-Look so ein bisschen. Ja, und man sieht so
Zeichentrick, oder? Also wie so diese modernen Disney-Filme, die so handgezeichnet schon aussehen, aber 3D sind.
Genau, ist schon sehr cartoonig auch. Und man sieht so verschiedene, ja, Schamanen sind das wohl oder irgendwelche, so Naturvolk, glaube ich einfach.
Hippies, sag doch, was ist. Sind doch einfach
Hippies. Es sind Hippies. Okay, ja. Es sind Hippies. Und diese Hippies leben so wunderschön eins mit der Natur und man sieht ganz viele Rituale, die so durchführen und ganz viele verschiedene Tierwesen. Also man hat nicht wirklich gesehen, worum es geht in diesem Trailer. Aber alles, was man gesehen hat, das war so schön. Das hatte so schöne Farben und irgendwie so eine schöne Intention auch, dass man zum Schluss auch dieses Reh gesehen hat, was sie da so hinlegten und dann ihren Naturgott angebetet haben, dieses Reh zu heilen und so. Und dann erschien dieser Hirschgott oder was auch immer das war in so einem goldenen, glitzernden Licht und so. Und das ist genau so mein Ding. So irgendwas voll komplett Verträumtes, was sehr viel mit Natur zu tun hat, was sehr ruhiges Gameplay auch verspricht. Total schön.
Und ich mochte das einfach, das hat so eine schöne Botschaft, dieses Spiel. Also das ist das Spiel, was ich dieses Jahr in 2020 brauche, ja. Also Everwild ist genau dieses Spiel, so positiv, naturverbunden, eins mit der Natur, eins mit den Tieren und so. Und einfach, das hat so viel Liebe ausgestrahlt, dieses Spiel, das gibt's gar nicht. Also sowohl von der Story als auch von der Mechanik, die ja wohl irgendwie sich darum dreht, dass dieses Volk irgendwie die Tiere heilt oder die Seelsorger sind für die Tiere oder so. Ja, also es sah ja so ganz krass danach aus und eben diese Naturschamanen würdigt oder das so abbildet, aber halt in einer, ja, in so einer Fantasy-Welt. Es war jetzt gar nicht so, sahen schon aus wie Menschen, aber es hatte keinen Bezug zu unserer Historie, zu unserer Geschichte. Also es war ein fiktives Volk, ein fiktive Style auch. Also es war nicht irgendwie an Naturvölker oder so angelehnt, die wir jetzt von uns, von der Erde kennen. Und auch die Tiere waren ja sehr mystisch angehaucht, ja. Und super cool, dass Rare so viel Freiheit bekommt, so ein Spiel zu machen, nachdem man die ja immer schon so abgeschrieben hat, dass sie, seit sie von Microsoft gekauft wurden, halt so nur Avatare machen für Xbox Live dann mit ihrem Piratenspiel ja dann auch eher so den Service-Game-Dienst leisten mussten, auch wenn sie sich da, glaube ich, voll verwirklicht haben und da wirklich auch Spaß mit hatten, aber es war ja immer so, ja, das ist nicht das, wofür Rare steht. Und dass sie da jetzt wieder so aus dem Vollen schöpfen können, großartig. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Finde ich auch super schön. Und ich hatte so ein bisschen Prinzessin Mononoke-Vibes auch.
Ja, das meinte ich mit Zeichentrick,
Weil es da ja auch so viel um Natur und so weiter und Einklang mit Menschen und so weiter geht.
Und auch der Stil. Also wenn das jetzt ein Trailer wäre für ein neues Ghibli macht ein westliches Studio auf, ja, so. genauso wird es aussehen.
Ja. Sehr, sehr schön. Aber danach kam ein Spiel, was ich auch ziemlich, ziemlich cool fand und das ich, muss ich gestehen, heute zum ersten Mal gesehen habe. Also ich wusste nicht, dass Dontnod neben Twin Mirror noch ein Spiel machen. Und dessen wurde ich heute belehrt. Und das Spiel heißt Tell Me Why. Und ist wieder mal ein Episodenspiel. Und Dontnod, würde ich sagen, machen das, was sie am besten können. Sie erzählen einfach eine Geschichte. Sie erzählen eine Geschichte, wo sich Menschen mit Sachen beschäftigen, die ein bisschen übernatürlich sind, wo viel aufgeklärt werden muss, wo viel Mystisches auch passiert. Es geht viel um Beziehungen und so weiter. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass sie mal was anderes machen.
Nee, bitte nicht. Nein, das war sie.
Nein?
Nein, weil sie haben ja schon Sachen vorher gemacht wie Remember Me und das war furchtbar. Also da war das Beste an Remember Me war, dass man irgendwie in Träume der Leute und die Beziehungen und dann gab es das furchtbare Kampf-Gameplay. Also nein, die sollen bitte genau so was machen wie Tell Me Why. Ich will nichts anderes von denen, bitte, ja? Hört auf. Anne, nicht denen komische Ideen geben. Als nächstes machen die einen First-Person-Shooter oder so.
Ja, aber guck mal, bei Guerilla und so hat es doch auch funktioniert, wenn die mal was anderes machen, was dabei rauskommt. Ja,
das ist aber nicht so weit weg. Das ist nicht so weit weg. Ja. Okay, ich erlaub's dir, dass du dir wünschen darfst, die dürfen ein rundenbasiertes Kartendeckbild
spielen. Oh no!
Siehst du?
No! Okay, dann machen wir doch lieber so weiter, wie es gerade ist. Worum geht's denn? Sag mal.
Das ist eine total spannende Geschichte. Es sind zwei Geschwister, die zurückkehren in ihr elterliches Haus und da ist ein ganz schlimmer Vorfall passiert. Also man weiß es noch nicht so ganz genau. Man sieht aber, dass die Mutter jemanden in Notwehr erschossen hat. Das ist zumindest der offizielle Part und sie versuchen das irgendwie rauszufinden, aufzuarbeiten, was wohl irgendwie genau passiert ist. Und wir als Spielerin versuchen das dann eben rauszufinden, was da war und erleben diese Geschichte. Und das Besondere ist eben auch daran, dass sie mit der Organisation GLAAD zusammengearbeitet haben und auch mit der Heritage Foundation, um das eben auch, was die Geschichten angeht, dort mit Experten sich beraten zu lassen, weil einer der beiden Geschwister, nämlich der, den wir jetzt als Mann dort gesehen haben in der Erwachsenenversion, ist ein Transmann. Und deswegen haben sie eben mit dieser Organisation GLAAD zusammengearbeitet, um da wirklich auch nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, nicht so Sachen zu machen wie zum Beispiel Deadnaming oder so, was wir ja in vielen anderen Spielen erlebt haben, die das halt nicht machen und sich da nicht beraten lassen. Und deswegen sieht man in den Rückblenden eben auch die Geschwister, wo sie eben halt noch vor ihrer Trans, Transformation gelebt hat und ob das dann irgendwie damit zusammenhängt, das wird sich jetzt dann rausstellen. Also das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil die über die Geschichte wissen wir ja noch nicht, aber allein diese Tatsache ist schon super spannend und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und berührende Geschichte auch, die da erzählt wird.
Ja, das können die auf jeden Fall. Auch wenn ich sagen muss, dass ich den zweiten Life is Strange nie zu Ende gespielt habe. Die beiden Brüder, die haben mich irgendwie nicht so abgeholt, wie Max und Chloe damals.
War auch nicht so gut im Vergleich, ja.
Ne, irgendwie weiß ich auch nicht. Deswegen, ich bin so ein bisschen vorsichtig, auch wenn ich weiß, dass Dontnod eigentlich ziemlich gute Spiele machen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Die größte Überraschung ist nämlich, dass schon am 27. August die erste Episode veröffentlicht wird. Richtig cool. Hätte ich nicht erwartet, dass das schon so bald kommt. Und ja, dann können wir uns alle schon mal einen Eindruck von diesem Spiel machen.
Was auch ganz gut ist, finde ich, bei Tell Me Why, dass sie nur 3 Episoden machen. Weil genau das war nämlich bei Life is Strange 2 so ein bisschen, dass man das Gefühl hatte, das hat super stark angefangen und wurde dann irgendwie so, hat sich hinten raus so gezogen und kam nicht wirklich zum Ende. Und Tell Me Why mit 3 Episoden ist dann vielleicht auch ein bisschen stringenter erzählt oder kompakter erzählt und man hat nicht so lange Wartezeiten dazwischen. Ja, aber da werden wir auf jeden Fall wieder wie üblich die Casts pro Episode machen. Ja. Gut, Tell Me Why. Ori 2 haben sie kurz gezeigt, nur als Info. Da haben sie gesagt, sie machen eine Version für die Xbox Series X mit 120 Frames pro Sekunde, damit es noch smoother läuft. Also auch solche Sachen werden wir dann auf der Next Gen sehen.
Dann kam eine Sache, die mich unfassbar gefreut hat. Und zwar gab es ja von Obsidian dieses wunderschöne Spiel The Outer Worlds. Und zu diesem Spiel wird es in Bälde, nämlich schon am 9.9.2020, einen DLC geben. Und der heißt Peril on Gorgon. Und Gorgon ist dabei halt ein neuer Planet, würde ich sagen. Oder Asteroid oder irgendwie, ja, irgendwie sowas. Und ich freue mich einfach total, dass es mehr von dieser Welt geben wird, weil ich super gerne dieses Spiel gespielt habe. Die machen es einfach richtig. Obsidian weiß einfach, wie man lustige, gute Dialoge schreibt, wie man eine absurde Welt kreiert, wo man sich als Spieler einfach austoben kann und wohlfühlt. Und deswegen werde ich definitiv am Start sein, wenn dieser DLC dann an den Start geht. Und ja,
da bin mir ich angucken, ganz bei dir.
Was es da zu sehen gibt.
Ich liebe Obsidian für ihre Geschichten erzählen und nehmen denen auch nicht immer so übel, wenn dann das Gameplay oft nicht so gut ist. Und das war leider bei The Outer Worlds ja auch so. Ich meine, die Geschichten waren großartig. Die waren noch nicht ganz so gut wie in ihrem Fallout. Aber ich glaube, dass The Outer World da ein tolles Universum ist, was sie geschaffen haben. Es könnte noch ein bisschen bissiger und knackiger werden. Aber mit den 2 DLCs, die jetzt kommen, da haben sie ja hoffentlich dann auch nochmal die Chance, dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen können. Und ich habe definitiv Lust darauf. Es ist nicht das Sci-Fi-Fallout geworden, was ich mir gewünscht hatte, aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß dabei gehabt. Ja. Das ist der erste DLC, der kommt dann im September, gell? Genau.
Genau, im September. Und dann ging es noch weiter mit Obsidian.
Yes.
Das war nämlich noch nicht alles. Die haben noch ein kleineres Spiel in der Entwicklung. Da war auch schon der Pun intended. Das momentan und am 28. Juli schon in den Early Access geht. Und da habe ich mich echt gefragt, warum ist da noch niemand drauf gekommen? Das ist eine so lustige Idee. Es ist ein Spiel im Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Setting. Also es gibt Kinder, die in einem Garten leben und sehr, sehr klein einfach sind und dann in diesem Garten so ein Fort gebaut haben und gegen Ameisen und Marienkäfer und alle möglichen Kreaturen kämpfen müssen. Und das fand ich so lustig und es sah auch sehr, sehr lustig aus. Wird wohl ein Multiplayer-Spiel und ist, wie gesagt, dann bald schon im Early Access zu sehen und zu spielen. Und dass das irgendwie von Obsidian kommt, fand ich auch total super, dass sie da mal irgendwie sich an was anderes rantrauen und quasi als so ein kleineres Projekt einfach so ein lustiges kleines Spiel bauen.
Und dass sie sich selbst da auch nicht so ernst nehmen.
Ja, genau.
Der Trailer war dann ja auch so, if you're waiting for the biggest game of the year, wait for Cyberpunk 2077.
Und dann, das war auch sehr lustig.
From the makers, from Obsidian, das Studio, das Spiele gemacht hat, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, was ihr jetzt sehen werdet.
Ja.
Auch großartig.
Ja, sehr viel Humor drin,
ja.
Eine schöne Idee. Wie es sich spielt, werden wir dann ja sehen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Online-Multiplayer-Fan, aber ja, mal gucken.
Setting, doch, bei dem Setting bin ich dabei. Das sollten wir doch vielleicht mal zusammen im Stream ausprobieren.
Das könnte man zusammen streamen, das finde ich auch. Das hat bestimmt eine Menge Potenzial.
Ja, absolut. Und ich frage mich das auch. Ich meine, die Filme waren doch auch mega erfolgreich damals. Warum gab es denn da, gab es bestimmt irgendwie schlechte Lizenzumsetzungen? Aber gerade jetzt für so einen Multiplayer im Fortnite-Zeitalter ist es doch perfekt geeignet. Also ich glaube, das wird ein Hit tatsächlich. Ich möchte mich da jetzt schon festlegen. Ich glaube, Grounded wird richtig, richtig cool. Ich habe nur Sorge, dass es von Obsidian ist. Weißt du, wie ich meine? Also wenn es jetzt irgendwie Epic machen würde, hätte ich keine Bedenken. Aber Obsidian kann halt Geschichten schreiben, aber kein Gameplay. Also da habe ich ein bisschen Sorge.
Ja, wir werden es sehen. Ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall Potenzial hat für so einen richtigen Sleeper-Hit, sage ich mal. Aber wie es sich im Endeffekt anfühlt und bis so ein Ding mal aus der Early-Access-Phase dann auch rauskommt und so weiter. Das dauert ja auch immer alles. Wir werden sehen. Vielleicht kriegen sie die Kurve und schaffen da ein richtig cooles Multiplayer-Erlebnis für uns alle.
Wir werden berichten und das mal streamen, genau. Und dann gab es noch ein drittes Spiel, eine dritte Ankündigung von Obsidian, nämlich sie machen ein Skyrim. Das war zumindest das, was ich mitgenommen habe. Sie haben gesagt, ja, ihr wartet drauf, wir wissen es. Und natürlich machen wir ein großes neues Rollenspiel. Und man hat eigentlich nur so einen brennenden Pfeil gesehen, der durch so eine Landschaft geflogen ist, in einem Skelett gelandet ist, in einem Skelettkrieger. Man hat ein Schwert gesehen, man hat also so dieses klassische Fantasy-Setting gesehen. Der Typ hat dann auch noch so Runen in der Luft gezeichnet, also es wird auch Magie geben. Arg viel mehr, außer dass es ein Rollenspiel, ein episches Rollenspiel wird in so einem klassischen High-Fantasy-Setting, habe ich da jetzt nicht mehr mitgenommen. Aber Obsidian, ich werde eh alles spielen, was die machen, keine Frage.
Ja, definitiv. Also ich bin auch sehr gespannt, was das wird. Ritterzeit finde ich eigentlich generell schon mal irgendwie interessant. Das dann noch mit Magie vermischen, ist nichts Neues, aber hey, so ist das nun mal in dieser Art von Rollenspielen. Da kommt es, glaube ich, sehr, sehr drauf an, was das für eine Welt ist und welche Geschichte da erzählt wird, ob mich das catcht oder nicht. Ich meine, Fallout habe ich zum Beispiel auch nicht gespielt, New Vegas, das weil es einfach nicht, das war einfach nicht mein Ding. Fallout war nie mein Ding und deswegen habe ich New Vegas dann letzten Endes auch geskippt. Ja, damit wird irgendwie alles stehen und fallen, so was sie da zu erzählen haben. Aber wie gesagt, es ist halt Obsidian. Also da kann man schon von ausgehen, dass sie da was Gutes zustande bringen. Ist aber noch sehr weit weg. Es war wirklich nur so ein Mini-Teaser. Das wird mindestens noch 2 Jahre dauern.
Ja, locker. Also da kommt Skyrim, glaube ich, vorher. Das Neue. Also das neue Elder Scrolls.
Ja.
Avowed heißt es übrigens. Avowed.
Avowed. Avowed nenne ich das jetzt. Hast du dieses neue Spiel gesehen? Avowed?
Ich meine, so haben wir das auf dem Pausenhof haben wir die doch immer falsch ausgesprochen.
Ja.
Ich habe Tomb Raider gespielt und es gibt diese Hip-Hop-Band, die heißt Arrested Development und mein Kumpel hat immer gesagt, Arrested Developmenten. Hast du die neue CD von Arrested Developmenten?
Ach, wie toll.
Avowed.
Ja. Avowed. Wie schön, wir freuen uns.
Genau.
So, und das nächste Ding, das besprechen wir auch nur kurz, hat für mich das Prädikat schlechtester Trailer des Abends bekommen.
Nein, da möchte ich ein Veto einlegen.
Nein,
doch.
Diesmal nicht.
Schluss. Mist, ich hab's schon verbraucht.
Schluss mit diesen Vetos, das geht jetzt nicht.
Also es war ein Scheiß-Trailer.
Es war ein Scheiß-Trailer, As Dusk Falls. Und der Trailer wurde halt so in Bildgeschichten erzählt. Also nichts hat sich wirklich bewegt, sondern das war eher so ein Stop-Motion, aber in 2D. Und man hat auch nicht wirklich was erfahren. Es geht um einen Banküberfall und zwei Familien, deren Schicksal dann an diesem Banküberfall sich kreuzen oder so. Also es war alles sehr, also erstens, der Trailer hat mir überhaupt nicht zugesagt. Zweitens, ich habe nichts verstanden.
Weißt du, was das ist für ein Spiel?
Nee.
Das ist genau das Spiel, was Don't Not machen würde, wenn sie auf dich hören würden.
Bist du sicher?
Ja.
Ich glaube eher, vielleicht ist es ein kartenbasiertes Spiel.
Nein. Es heißt As Dusk Falls und es ist von Interior Night, irgendwie ein neues Studio. Gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Und ich glaube, sie haben sich sehr von Don't Nod inspirieren lassen, aber haben gesagt, wie können wir Geschichten erzählen? Wir haben aber noch nicht die genügend Leute, um irgendwie 3D-Modelle zu bauen. Ja, komm, wir machen eine Foto-Love-Story, eine interaktive.
Ja,
für Fotos, die sieht irgendwie fake aus, da müssen wir ja die ganzen Kulissen bauen. Ja, komm, das machen wir so, wir machen die Kulissen in 3D und die Menschen zeichnen wir von Fotos ab. So. Ja, und ich kann schon verstehen, das sieht jetzt nicht so mega geil aus, aber es hat schon was. Es hat schon was Eigenes. Es hat was, es hat eine künstlerische Vision, finde ich. Also, wie gesagt, es hat trotzdem so diese Bravo-Foto-Love-Story-Atmosphäre, weil die halt so abgezeichnet sind und dann immer so dramatisch irgendwie in dem Moment verhaftet sind, in dem sie jetzt gerade irgendwie was zum Dialog passt. Aber ich glaube, wenn das eine gute Geschichte hat, kann man sich da schon in so eine... Es wirkte wie so eine Visual Novel halt, ja. So eine Visual Novel, wo so leicht Animationen drin sind und die Objekte drumherum waren ja dann auch so ein bisschen animiert und der Wind wehte. Also steht und fällt halt mit der Geschichte. Aber ich fand die jetzt nicht unspannend, dass diese zwei Familien da aufeinanderprallen und in so einen Kriminalfall verwickelt werden. Das könnte original eine Don't Nod Geschichte sein.
Ja, wir werden sehen. Also das war jetzt auch nur ein kleiner Trailer und vielleicht gibt's da irgendwann mal Gameplay zu sehen. Auch da wieder keine Infos, wann, wieso, warum, weshalb. Hat es irgendwie sehr viel gegeben in dieser Präsentation, was ich ein bisschen ungünstig finde, leider. Ja, aber wie gesagt, es kann sich ja noch alles zum Guten wenden. Das war jetzt nur der erste Eindruck, wo ich dachte, um Gottes Willen.
Ja, aber ich gebe dir recht, wenn der Trailer jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich ihn auch nicht vermisst und es ist auch kein Spiel, auf das ich mich jetzt dringend freue. Ja. Gut.
Ja.
Aber auf Hellblade freue ich mich. Da hätte ich mir aber gewünscht, dass sie mehr zeigen. Also Hellblade 2 haben sie eigentlich nur gesagt, wir arbeiten dran. Schaut auf unseren YouTube-Kanal. Es war eigentlich nur Werbung für die Doku, die sie jetzt über das Spiel machen. Ja, also sie haben gesagt, wir haben jetzt so über Island so eine kleine Reportage gemacht, weil wir dort halt sehr viel Recherchearbeit gemacht haben und wir haben einen coolen Doku-Kanal. Und die Melina Jürgens, die ja Senua spielt, die ist ja eigentlich dafür eingestellt worden von Ninja Theory, um solche Dokus zu machen für das Studio. Und das macht sie natürlich auch weiterhin. Und ich glaube, die sind echt sehenswert und cool, aber ich hätte gern mehr vom Spiel gesehen.
Ja, ich auch. Also die haben es ja angekündigt auf den letzten Game Awards. Das war im Dezember. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall schon angefangen haben, das zu entwickeln und es vielleicht irgendwie auch noch 2 Jahre dauert, bis das alles Hand und Fuß hat und endlich released werden kann, da könnte man schon wenigstens mal einen ganz kleinen Trailer noch mal zeigen, finde ich. Aber also gar nichts zu zeigen und einfach nur zu sagen, ja, das Spiel wird übrigens auf Island stattfinden und deswegen haben wir hier eine Doku für euch. Es war halt ein bisschen mau.
Gerade für so einen wichtigen Titel halt, ja.
Eben.
Naja, dann hatten sie halt wahrscheinlich noch nicht mehr. Gut, Psychonauts 2 hast du nicht gefettet in unserem Dokument.
Nee, habe ich nicht gefettet, weil auch das ist mir ein Rätsel, wie die Leute so geil auf dieses Spiel sein können. Ich finde das total lame. Also mir gibt das einfach nichts. Ich habe das weiß ich nicht, das löst nichts bei mir aus, dieses Spiel. Und deswegen kann ich das für meine Verhältnisse getrost links liegen lassen. Aber ich weiß, der Rest der Welt sieht das anders. Deswegen bitte schwärme jetzt. Ja,
das löst alles in mir aus, dieses Spiel, dass es überhaupt existieren darf. Das erste ist ein fantastisch unterschätztes Spiel. Ein ganz, ganz toller Action-Plattformer von Tim Schafer. Und Double Fine hat jetzt ja auch 20 Jahre Jubiläum und seit Jahrzehnten gefühlt warten wir ja drauf, dass dieses Spiel endlich existieren darf und endlich darf es kommen. Und es sieht genauso weird und durchgeknallt aus wie sein Vorgänger und es wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Das ist, glaube ich, auch das, was dich nicht anspricht. Gell? Wenn man keinen Bezug hat zum ersten, dann wirkt es halt wie ein Spiel, was auch auf der Xbox 360 hätte erscheinen können. Da gebe ich dir absolut recht. Aber es ist halt einfach auch schon eine alte Marke. Aber dass es halt da weitergeht, finde ich fantastisch. Ich mag diese skurrilen Charaktere. Das hat so eine ungewöhnliche Atmosphäre. Und der Trailer hat jetzt mir auch wieder gezeigt, dass sie genau daran anknöpfen und genau daran weitermachen. Also Jack Black hat den Song gesungen.
Das war richtig toll. Das fand ich richtig toll.
Ja. Und ja. Man hat halt auch wieder gesehen, dass sie halt auch wieder damit spielen, so dass diese Psychonauts dann in die Gehirne reingehen und jeder Level, das war halt das Besondere an dem ersten Psychonauts, jeder Level war halt so in den Gedankenwelten dieser Personen und dadurch haben sie halt völlig am Rad drehen können, ja, was da für Feinde und für Kämpfe möglich waren. Und das hat man jetzt ja auch im Trailer wieder gesehen, so eine riesige Zunge, die nach dir geschlagen hat und so. Also ich freue mich da sehr drauf.
Ja, das war auch wieder wie so ein LSD-Drogentrip, ja, hatte ich total das Gefühl. Ja. Und ja gut, wenn man das richtig doll mag und wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann verstehe ich schon, warum man sich darauf freut. Bei mir spricht das, glaube ich, das an, was du meintest, nämlich, dass das so aus der Zeit gefallen ist irgendwie und dass ich da gar keinen Bezug zu hab und weiß ich nicht, das ist alles so.
Das wird auch kein Spiel für Leute, die das erste nicht mögen. Das wird sehr speziell, ja.
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 Nun gut.
Hast du Stalker gespielt? Diese
Stalker habe ich auch nicht gespielt, nee.
Da haben sich, glaube ich, auch viele gefreut über diese Ankündigung Stalker 2. Da du Fallout ja nicht magst, ist es halt so ein bisschen das realistische Fallout. Also ein Shooter, aber halt in so einer postnuklearen Katastrophenwelt. Und ja, arg viel mehr hat man ja auch nicht gesehen, außer so ein paar Moods und so ein paar Stimmungen. Aber da werden sich auch, glaube ich, viele Shooter-Freunde drauf freuen, weil das halt einfach so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre hat. So eine sehr also das Gegenteil von unserem, was war es vorhin, von dem Naturspiel?
Everwild.
Das ist genau das Gegenteil von Everwild. Ja. Das, was wir da gesagt haben, andersrum.
Ja. Andersrum, genau. Ja, aber schade, das ist immer nur so, weißt du, das sind immer nur so CGI-Trailer, ganz irgendwie brachial dahin hingeklatscht. Hier, das so sieht das aus, aber eigentlich sieht es auch nicht so aus, weil das hier ist CGI und viel Spaß. Das ist echt, das ist so schade, finde ich. Dass man könnte irgendwie viel, viel mehr zeigen, wenn man denn wollte. Vielleicht trauen sich die Leute aber auch einfach nicht mehr, viel Gameplay zu zeigen. Ich frag mich schon länger, was da irgendwie im Argen liegt, warum die Entwickler nicht mehr so viele Gameplay-Demos oder Gameplay-Trailer zeigen.
Ja, weil komisch halt immer irgendwie wieder dann so diese Vergleiche kommen, oh, das ist ein Downgrade oder oh, das sah viel besser aus auf der E3 2018. Und es ist halt eine Entwicklung, also in dem Entwicklungsstadium, in dem man halt gerade ist, sieht es halt einfach noch nicht so gut aus, würde ich mal sagen, weißt du? Und dann wirklich Gameplay-Demo zu zeigen, musst du ja eigentlich schon viel mehr haben oder halt speziell für diese Demo entwickeln, was du dann aber fürs fertige Spiel nicht mehr benutzen kannst. Also ich glaube, das ist einfach total schwer, so schon gutes Gameplay hinzukriegen, wenn du noch recht früh in der Entwicklung bist.
Ja, das stimmt. Also ich bin ja auch ein Fan davon, dass man dann vielleicht eher gar nichts zeigt.
Ja.
Und wie Bethesda das so schön getan hat, bei dieser einen E3-Pressekonferenz, wo sie diesen Jahrmarkt hatten und wo dann wirklich alle Spiele noch im gleichen Jahr rauskamen und du von jedem Spiel irgendwie, Evil Within 2 war das, glaube ich, auch, Gameplay gesehen hast und alles Mögliche und dann wurden die ganzen Daten für Oktober, November, für das Jahr halt noch angegeben und das fand ich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, dass wirklich mal eine PK sich darauf fokussiert, was kommt überhaupt dieses Jahr. So, und auch so große Franchises, von denen man dann lange nichts gesehen hat. Und dann einfach zu sagen, ja Leute, kommt dieses Jahr, viel Spaß.
Finde ich das Allerbeste. Ja. Sollte man generell immer so handhaben. Hier,
ja, finde ich auch.
Hier ist der erste Trailer und nächsten Monat kommt's raus. Von mir aus ein halbes Jahr, so wie bei Bethesda. Ist auch in Ordnung.
Ja, genau.
Gut, Warhammer kann man überspringen, da gibt's einen neuen Shooter, der angekündigt ist, hat man auch noch kein Gameplay gesehen, auch nichts für mich. Tetris Effect Connected, kurzes Update, das haben wir ja schon besprochen hier, ist auch ein fantastisches Spiel, aber der Multiplayer wurde jetzt quasi präsentiert, dass man eben live mit anderen Leuten zusammen Tetris Effect spielen kann. Ganz, ganz cool, da freue ich mich drauf. Wird wahrscheinlich hoffentlich als Update auch kommen für die bestehende Version.
Ja, ich denke mal. Also der Weg liegt ja nicht weit für die Leute, die das schon haben. Und die Version dann einfach abzudaten wäre das Naheliegendste. Deswegen hoffe ich das auch mal.
Da gab es ja auch schon teilweise so einen Versus-Modus, aber das ist jetzt eher so ein kooperativer, so wie es aussah.
Mhm. Genau. Dann folgte ein Spiel von den Machern von SteamWorld. Und da habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, das wird ein weiterer Teil.
Mhm.
Weil die Protagonistin auch schon in diesem Style und diesem Outfit und alles dargestellt wurde und rennt da irgendwie durch irgendwelche riesigen Erdschluchten, weiß ich nicht, was überall glitzern, irgendwelche Elementardinger oder Metalle oder so in den Böden. Und da dachte ich schon, dass es eine Fortsetzung wird. Wird es aber nicht. Es ist ein Spiel namens The Gunk. Und sie hatte wie Luigi so einen komischen Staubsauger dabei, der dunkle Materie aufsaugt. Und auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das Spiel im Endeffekt ist oder will. Ich fand es nur, es sah schick und interessant aus.
Absolut, ich fand es auch ansprechend. Also da hat man jetzt schon so ein bisschen Gameplay gesehen, aber es war noch nicht so ganz klar, wird das jetzt eine reine Singleplayer-Geschichte oder muss sie dann damit craften? Aber so nach dem Trailer würde ich jetzt auch sagen, das ist dann halt eher so ein Story-Adventure oder sie erlebt da irgendwas, ein Action-Adventure und man saugt dieses Zeug ein. Aber ja, so ganz schlau draus geworden bin ich nicht, aber ich war intrigued auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch ein bisschen intrigued und auch da noch keine weiteren Daten oder Informationen. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das kommt. Und dann kam ein sehr spannendes Spiel. Ich habe gehört, dass es da schon einen Vorgänger mal gab zu diesem Titel. Mir gänzlich unbekannt. Es ist ein Horrorspiel, das so ein sehr interessantes Setting und eine sehr interessante Prämisse vor allem hat. Nämlich wird es so sein, dass man zwischen zwei Universen hin und her springen kann wohl, während man dieses Spiel spielt. Das heißt, es gibt so zwei Realitäten und vielleicht gibt es dann in der einen Welt Dinge, die man nicht erkennen kann und dann switcht man in die andere und sieht auf einmal, irgendwas ist da an der Wand geschrieben oder irgendwas ist da anders.
Darf ich dich kurz unterbrechen, weil sowas gab es ja schon öfter mal. Also das, was ich jetzt hier rausgenommen habe, ist, dass man gar nicht bewusst wechselt, sondern dass die das quasi simultan immer sieht und deswegen diesen Splitscreen. Also ich glaube, man spielt dieses Spiel tatsächlich im Splitscreen, genau. Weil ich dachte erst, die zeigen halt das nur im Splitscreen, damit man halt sieht, wie die zwei Welten unterschiedlich aussehen, in denen man wechselt. Aber sie haben dann gesagt, es ist ein simultan Dual-Reality-Gameplay. Und von daher gehe ich davon aus, dass man, wenn man irgendwie zwischen beiden Dimensionen da irgendwas machen muss, dass man das tatsächlich im Splitscreen aber als Singleplayer sieht. Und das wäre ja was tatsächlich, was ich so noch nicht erlebt habe.
Ja, das wäre krass, aber irgendwie dachte ich, weil sie ja nicht alles gezeigt haben im Splitscreen, dass es eher so eine Hin- und Herspringen-Geschichte ist.
Eben, das ist unklar, also, ne? Aber ich würde es auch
es
so
ist interpretieren. Unklar. Ja. Ja, und generell sehr spannend, also ich kann ja selber keine Horrorspiele spielen, für mich ist das alles furchtbar, aber ich fand es total krass, welche Atmosphäre die da aufgebaut haben und welche Ideen die da eingebracht haben und das ganze Setting und so, hat mich schon sehr angesprochen und ich werde das wahrscheinlich bei irgendeinem Streamer im Stream gucken.
Ich finde, wir engagieren einfach den Micha, dass der das spielt und wir gucken zu.
Oh ja.
Weil Micha spielt eh alles vom Blooper Team, also der ist da großer Fan. Und mir ist es auch zu horrorig, aber es sah auch so nach Action-Adventure so ein bisschen aus, gell? Also es hatte auch sehr schnelle Momente und man musste irgendwie rennen, währenddessen in dem Splitscreen dann irgendwie Sachen ausweichen. Also sah sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein oder andere Rätsel lösen muss.
Hm. Also ja, klar,
vielleicht geht
mit
es
den zwei
wirklich
Dimensionen
auch,
und so, logisch.
Ne, genau, also es geht halt wirklich auch in die Adventure-Richtung, aber der Horror-Aspekt ist schon sehr deutlich zu erkennen.
Ja, absolut.
Definitiv.
Auf jeden Fall interessant. Dann New Genesis Phantasy Star Online ist das Gegenteil von interessant für mich.
Ja, für mich auch.
Ist halt ein japanisches MMO, was auf der Dreamcast vor 20 Jahren, glaube ich, rauskam. Phantasy Star Online hat eine riesen Fangemeinde damals auch gehabt, war, glaube ich, das erste Online-Spiel für die Dreamcast. Ich weiß noch, da gab es ein extra Modem, gab es aber, glaube ich, auch für andere Konsolen. Und ich glaube, für Japan ist es auch eine große Ankündigung, dass auf der Xbox jetzt eben Phantasy Star Online 2 von Sega kommt. Auch wieder das, was wir eingangs besprochen haben, definitiv für den japanischen Markt und für Japan-Freunde halt hier bei uns. Mhm. Aber genau. So ein bisschen so ein Sci-Fi-Monster Hunter, gell? War jetzt nichts, was ich irgendwie spielen würde wollen.
Ich dachte kurz, es wäre irgendwie, wie hieß denn das? Xenoblade Chronicles.
Ja, genau. So sah es auch
aus. Das sah irgendwie total gleich aus. Ich dachte irgendwie, das hätte damit was zu tun, aber nein, hat es nicht.
Bist du dann auch kurz erschrocken, als Remedy-Logo kam?
Ja, ganz kurz. Ganz, ganz kurz, da habe ich auch gedacht,
ja.
What?
What? Ja, was viele nicht wissen, also Remedy hat ja Exklusivspiele gemacht, leider jetzt ja nicht mehr, oder was heißt leider, inzwischen nicht mehr. Und Remedy hat schon parallel zu den ganzen anderen Spielen, die wir hier kennen von Remedy, auch so einen Multiplayer-Shooter gemacht, der vor allem im chinesischen Markt total erfolgreich ist, nämlich Crossfire ja. X. Und den interessiert hier irgendwie niemanden. Also gibt's natürlich hier auch so einen Free-to-Play-Militär-Shooter, ziemlich erfolgreich dort, gibt denen wohl auch ordentlich Geld. Und da haben sie jetzt was Exklusives angekündigt, nämlich, dass ein Campaign-Modus zu Crossfire X, also in diesem Universum, für dieses Free-to-Play-Spiel wird es einen bezahlten Kampagnen-Modus geben, der dann, naja, weiß nicht, so ein bisschen nach Call of Duty-Kampagne oder so aussage.
Ja, es sah schon sehr Standard-Shooter-mäßig aus. Und ich glaube, auch das ist wieder sowas, womit sie halt dann hauptsächlich den asiatischen Markt ansprechen. Weil, wie gesagt, hier kennt es wirklich fast keine Sau, das Spiel. Und es ist aber tatsächlich einer der erfolgreichsten Shooter überhaupt. Ja. Einfach, weil so viele Asiaten das hoch und runter spielen. Ja, es ist schön, wenn sie jetzt noch eine Kampagne bekommen. Ich glaube, das ist für mich immer noch kein Grund, mir das anzugucken. aber jedes Spiel hat ja schon so seine Daseinsberechtigung. Und
ja, aber ja, ganz ehrlich, Content. Wenn Remedy einen Singleplayer-Militär-Shooter rausbringt, auch wenn es ein Update ist für ein Free-to-Play, ich meine, Xbox hat sich ja auch entschieden, das tatsächlich in diese Show zu packen, die ja eher jetzt für ein westliches Publikum gemacht ist, größtenteils wahrscheinlich.
Ja, vielleicht.
Fand ich schon interessant, dass sie das sich so entschieden haben.
Ich glaube, die erhoffen sich einfach, dass dann auch das westliche Publikum so ein bisschen darauf aufmerksam wird und dann auch direkt merken, hey, es gibt jetzt auch eine Kampagne, cool, ja. Kampagne lieben wir. Und ne, damit man das so ein bisschen auch auf dem westlichen Markt pusht. Ich glaube, ja. Das war die Intention dahinter. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin da eher skeptisch, aber.
Also wenn da nicht Remedy dran stehen würde, würde ich da gar nicht drüber reden, aber ja. Ich bin tatsächlich so ein bisschen, naja, weil Remedy. Ist vielleicht tatsächlich ein Blick wert. Mal gucken. Also wir werden es beobachten. Ich werde es im Auge behalten.
Okay, und dann kam One More Thing. Was ja eigentlich immer etwas ankündigt, wo die Meute komplett ausrasten soll. Mhm. Und das hat es definitiv irgendwie nicht getan. Finde ich zumindest.
Willst du etwas sagen? Ich bin nicht die Meute.
Du bist eine Meute.
Danke, I guess. Also ich bin komplett ausgerastet hier auf meinem Sofa, weil damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet und ich liebe Fable. Ich bin total happy, dass Fable zurückkommt. Fable ist für mich auch wieder so ein Feelgood-Spiel und ich mochte tatsächlich jedes Fable-Spiel. Ich habe die gespielt, also nicht diese Ableger, diese Legends und so, die habe ich nicht gespielt. Mhm. Aber Fable 1 war eine Offenbarung für mich damals, hat mir so viel Spaß gemacht. Fable 2 hatte dann endlich auch ein paar Sachen, die Fable 1 ja versprochen hatte. Und da jetzt wieder das Logo zu sehen und tatsächlich auch einen sehr witzigen Trailer und zu wissen, dass es wieder so ein ungewöhnliches RPG halt gibt, ja. Das hat ja sowas, ja. So gar nichts, was alle anderen RPG haben. Es hat so tongue-in-cheek, würde man sagen, so einen sehr britischen Humor eben auch, ja. Und war immer schon so, ja, hat sich selber nicht so ernst genommen und also ich freue mich total, dass Fable zurückkommt. Ich hätte halt auch gern mehr gesehen, klar, also wir haben ja nichts gesehen, außer dass eine fette Kröte eine kleine Fee aufgefressen hat. Aber allein das hat mich schon sehr glücklich gemacht.
Ja, ich sag auch überhaupt nichts gegen Fable. Ich finde auch cool, dass es wiederkommt. Mich stören halt zwei Dinge. Zum Ersten, es geistert schon seit Monaten beziehungsweise Wochen durchs Internet, dass es ein Fable gibt. Es wurde halt noch nicht bestätigt, deswegen war es für mich keine Überraschung. Und zweitens, naja, also man hat fast gar nichts gesehen, außer eine Kröte, die eine Fee ist. Und das finde ich halt auch wieder für so One More Thing auch ein bisschen wenig, würde ich sagen.
Ja,
leider.
Total. Ja. Es war halt wirklich nur das Logo und die Bestätigung, dass es halt offiziell ist. Fertig.
Und dann noch nicht mal, weißt du, dann steht da einfach nur Fable. Ja, was ist das denn jetzt? Ist das ein neuer Teil? Ist das ein Reboot? Was denn? Was ist denn euer Fable?
Sag's mir doch bitte.
Was ist das denn? Sag's doch. Ja, also, das war auch noch dieses.
Dadurch, dass nur Fable dran steht, keine Zahl, gehe ich mal davon aus, dass sie halt ein Reboot machen im Sinne von, es wird ein neues Fable, es wird in diesem Universum, aber wir basieren nicht auf diesen alten Fable-Spielen, es wird nicht das alte Remaster oder sowas werden, sondern ein neues Rollenspiel in dieser Art, wie wir Fable damals erlebt haben. Oder so würde ich es jetzt interpretieren.
Ich auch. Also ich glaube auch, dass es eine Art Reboot wird, dass sie sich komplett abkapseln von allem, was vorher gewesen ist. Dadurch, dass der Erschaffer ja auch gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr involviert ist, Peter Molyneux. Und ich glaube, sie wollten einfach einen Strich ziehen und sagen, so, wir nehmen jetzt diese Marke und fangen nochmal komplett von vorne an, aber versuchen halt trotzdem diesen Charme und das, was Fable ausmacht, irgendwie beizubehalten. Und ich hoffe, es gelingt ihnen. Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, es funktioniert.
Also, dass Peter Molyneux nicht dabei ist, ist, glaube ich, was ganz Gutes, dass er da komplette Freiheit, also ich mag den ja als Legende, mag ich ihn, aber naja, lassen wir das eigenes Thema. Aber der Entwickler, der das jetzt macht, sind die Leute, die also Playground Games macht das, und die haben halt nur Forza Horizon bis jetzt gemacht.
Ja.
Und die, ich weiß nicht, ob man, naja, wie du schon gesagt hast, ich traue denen ja viel zu. Ich meine, Forza Horizon ist ein Vorzeigeprodukt für die Xbox. Ja, also alle Teile sind fantastisch von der Qualität, aber es sind halt Rennspiele. Und naja, mal gucken, was die sich da jetzt einfallen lassen, um halt ein Rollenspiel zu machen. Aber es ist halt schon eine ganz andere Liga auf einmal.
Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber auch das, glaube ich, werden wir frühestens in 2-3 Jahren sehen.
Ja, wenn überhaupt. Ja,
wenn überhaupt, genau. Das verleitet mich zu dem Schluss, dass es zum Erscheinen der Konsole, nämlich in der Holiday 2020-Zeit, ungefähr im November, nur einen fetten Titel gibt, und das ist Halo Infinite.
Ja, und dafür brauchst du noch nicht mal eine neue Konsole. Also, nee. Aber das ist ja genau die Strategie auch. Game Pass, alles mit Smart Delivery. Also diese Gefahr, die sie damals hatten, die wollen sie halt definitiv bannen. Ja, wie du schon gesagt hast, die 360 war unglaublich erfolgreich, und dann haben sie alle diese Kundschaft, haben sie ja quasi verloren, so, weil einfach nichts mehr kompatibel war. Es gab keine Spiele, und zack, waren die Kunden irgendwie weg. Und bei der PS3, die hat es ja irgendwie hingekriegt, aber auch da hatten sie ja das Problem, dass halt die Leute erstmal davon überzeugt werden mussten, jetzt eine neue Konsole, neue Anschaffung, alle Spiele nochmal kaufen und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr geil mit diesem Smart Delivery, dass diese Hürde gesenkt wird, aber du senkst natürlich auch gleichzeitig die Motivation, dir überhaupt eine neue Konsole zu kaufen. Und ja, es hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass Microsoft da die smartere, den smarteren Weg gewählt hat, weil das ein sehr sanfter Übergang wird, so wie du dann halt auch gesagt hast, irgendwann, naja, okay, ich hole mir halt die PS Pro, da läuft es doch ein bisschen besser, oder eben halt die Xbox One X, sagst du halt jetzt einfach, okay, ich hole mir das Upgrade, ich habe meinen Halo-Spielstand, ich habe alle meine Freunde, kann alle Spiele, die ich jetzt spiele, spielen und kriege sogar noch einen kleinen Boost, dann kaufe ich mir die Konsole beim nächsten Weihnachtsgeschäft oder beim nächsten Sale oder wenn ich mal wieder ein bisschen Geld übrig habe. Also ich glaube, das wird für Microsoft auf jeden Fall ein sehr eleganter Übergang, und es wird ja auch dadurch natürlich sehr viele Spiele geben, die du gleich halt zum Launch hast, und wir werden nicht dieses klassische, oh, die neue Konsole ist da, aber wir haben keine Spiele dafür, ja? Weil sie eben nicht auf diesen Exklusivzug aufspringen.
Also meinst du, sie werden smarter delivern?
Ja.
Das musste sein, es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid, mea culpa. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Er hat ja auch gesagt, Phil Spencer, zum Start gibt es halt 100 Spiele, die quasi von der jetzigen auf die neue Konsole quasi transferiert werden können, direkt schon. Und also an Spielen wird es nicht mangeln, auf gar keinen Fall. Aber was man halt von Konsolen-Lounges immer so gewöhnt ist, dass es dann direkt auch richtige Knallerspiele gibt. Ja gut, Halo Infinite, aber das war's halt auch schon.
Und wie
ich
gesagt,
weiß nicht, bei der bei der PS5 sieht sie eigentlich fast genauso aus, würde ich sagen. Da ist es ja auch noch so ein bisschen abzuwarten, was da auf uns zukommt. Aber ich weiß nicht, ich finde das immer so, ich finde das so ernüchternd. Genau, das ist genauso ernüchternd wie, dass es keinen krassen Grafiksprung mehr gibt.
Ja.
Das ist alles so, warum brauche ich eigentlich eine neue Konsole?
Ja, und es hängt halt auch alles damit zusammen. Man will die Kundschaft nicht verlieren, man will die Entwickler nicht verlieren, weil niemand will halt sowas wie Cyberpunk, sowas wie Halo. Halo ist eine Ausnahme, weil es halt sowieso First Party ist, aber sowas wie Cyberpunk oder eben Ubisoft würde nicht wollen, ein Spiel für eine ganz kleine Kundschaft zu entwickeln, wenn du da halt jahrelang dran entwickelst. Ist ja logisch. Und deswegen gibt's halt so wenig Exklusivspiele, die nur auf diesen ganz, ganz neuen Standard dann aufsetzen und da auch schon alles ausreizen. Und das hatten wir ja auch schon besprochen an der Stelle. Das wird erst in 3-4 Jahren wahrscheinlich so sein, dass wir sehen, was die Konsolen überhaupt richtig leisten. Ja, so ein bisschen Raytracing, ein bisschen höhere Texturen, aber das wird kein großer Sprung. Also Halo, ja. Ich weiß jetzt nicht, wir werden wahrscheinlich jetzt die beste Version von Halo schon gesehen haben in diesem Gameplay, aber das wird auf der Xbox One X jetzt auch nicht so viel schlechter aussehen, wie es da aussah tatsächlich.
Weißt du? Glaube ich auch nicht. Das habe ich ja auch schon gesehen bei diesem kurzen Ori-Ausschnitt,
ja,
wo sie wirklich die 60 neben die 120 Frames gelegt haben im Splitscreen und ich dachte, wow, da ist kein Unterschied, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also was muss ich denn für Adleraugen haben, damit ich da diese ganz kleinen Unterschiede in der Smoothheit quasi erkennen kann? Das ist so, ich persönlich brauche das gar nicht.
Das wirst du eher spüren, bei so einem präzisen Jump'n'Run, ja, wird man es eher spüren. Bei Rennspielen wirst du es auch spüren, auch bei Halo oder gerade bei Prügelspielen merkt man das natürlich schon. Aber ja, da bin ich komplett bei dir. Diesen Sprung, den wir halt erlebt haben, das wird halt einmalig sein, ja. Von den 2D-Konsolen, also von den 16-32-Bit-Konsolen auf die 3D-Konsolen, das werden wir nicht mehr haben, sowas in der Art. Das wird es nie wieder geben.
Schade.
Oder,
ich fand das schon ziemlich cool damals.
Oder vom Digipad aufs Analog. Oder von Tastatursteuerung auf Maussteuerung bei Shootern. Ich meine, so einen Sprung hatten wir halt mit VR, aber sonst
dauert es wahrscheinlich noch. Ich glaube, die Zeit der großen Veränderung ist ein bisschen vorbei. Erstmal. Ja. Erstmal. Gut. Abschließende Worte zu dieser Veranstaltung.
Schwierig. Also, hast du schon auf Social Media so ein bisschen geguckt? Sind die Leute enttäuscht? Sind sie begeistert? Oder sind sie, so wie du gesagt hast, einfach alle ernüchtert, dass es halt jetzt nicht die großen Knaller-Releases gab?
Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber ich habe schon Nachrichten von Freunden bekommen, die auch alle eher so meinten, das hat mich ja jetzt nicht vom Stuhl gehauen und von Halo haben sie auch nicht genug gezeigt und solche Sachen, weißt du? Also die eigentlich fast genau die gleichen Argumente angebracht haben wie ich jetzt. Und ich verstehe es total, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, das war völlig ausreichend, was ich da gesehen habe. Die ganzen kleinen Titel finde ich super, das reicht mir alles. Und Halo brauche ich auch nicht. Und Fable bin ich froh, dass es existiert. Also geht nach Hause. So, das ist auch völlig okay. So, also ich hätte mir tatsächlich mehr Wumms gewünscht, mehr Überraschungen, mutigere Sachen, auch mal zeigen, was da irgendwie noch schlummert in der Hinterhand und solche Sachen. Keine Ahnung. Irgendwie was Unerwartetes. Ja. Aber
ich hätte tatsächlich gerne noch irgendwas gesehen, was halt die Technik anders nutzt als nur Grafik oder so. Ja, also da waren jetzt ja keinerlei Spiele dabei, die irgendwas Ungewöhnliches machen, was auf aktuellen Konsolen nicht möglich ist. Also sprich, irgendwie die Rechenpower nutzen, um AI so einzubinden, dass die Spiele irgendwie anders mit dir spielen oder reagieren. Ja, oder diese X-Cloud-Geschichte. So, wir hatten doch mal dieses Spiel, als die Xbox One angekündigt wurde, gab es doch dieses Versprechen, dass alles in der Cloud berechnet wird und alles ist zerstörbar und so weiter. Weißt du, bei dem, wie hieß denn das, Crashdown? Wie heißt denn das Spiel?
Crackdown,
genau. Und daraus ist ja nichts geworden. Und da hatte ich schon damals gedacht, geil, die neuen Konsolen können mit AI irgendwie voll was machen. Und jetzt wäre doch eigentlich die Zeit, dass man sowas einbindet. Oder auch nur die Peter Molyneux-Demo damals mit dem Kind, was mit uns gesprochen hat. Weißt du das noch, diese Milo-Demo? Solche
Sachen.
Nee, das
weiß ich nicht mehr.
Da, wo du dann wirklich so Dialoge führen konntest. Oder Kinect. Ja, also sowas hätte ich mir halt heute erwartet. Auch wenn das jetzt alles Flops waren, ich weiß.
Kinect, yay!
Es waren alles drei leere Versprechen. Und ist mir völlig bewusst. Aber es hat ja funktioniert. Und es hat halt irgendwie so eine Begeisterung damals auch in mir ausgelöst, weil es halt was war, was wir so noch nicht kannten und gesehen haben. Und das hat jetzt halt in allen diesen Nicht-E3-Präsentationen ja komplett gefehlt. Also die Spielezusammenstellung, die finde ich super bei den ganzen Präsentationen. Es sind kleine Sachen dabei, es sind große Sachen dabei. Und was wir letztes Mal auch gesagt haben, bis auf diesen Shooter jetzt da von Remedy, war das ja alles auch sehr, sehr bunt, sehr positiv. Also nicht diese klassische, alles ist nur brutal und alles ist nur grauer Militär-Shooter. Das haben sie hier auch ganz gut hingekriegt.
Ja, das stimmt, definitiv. Und ich glaube, sie halten es mit diesen Zukunftstechniken und wir machen jetzt alles anders, genauso wie mit dem Gameplay-Material. Ich glaube, die haben einfach viel zu viel Angst, dass die Leute wieder feiern und am Ende doch enttäuscht werden, weil es eben doch nicht geht oder weil es noch 5 Jahre braucht, bis es soweit ist und solche Sachen. Also die scheinen alle irgendwie auf Sicherheit zu spielen, was man ihnen natürlich nicht verübeln kann. Aber es ist halt dann natürlich auch ein bisschen trauriger und langweiliger.
Ach ja, und ganz wichtig, natürlich, hätten wir ja sonst auch gleich eingangs erwähnt, kein Preis, aber damit habe ich jetzt auch wirklich nicht gerechnet. Das war
ich
klar.
Auch nicht.
Ja.
Ich auch nicht.
Ich warte immer noch auf das Duell wie bei Hamilton. Weißt du, die sollten sich, Phil Spencer sollte sich einfach mit jemand von Sony hinstellen und so Hamilton-Style ein, ein Rap-Duell machen.
Ja, genau. Okay, ein Rap-Duell, gut.
Ach, my name is Phil Spencer and I call 499. So, weiter Reim könnt ihr dann, ja.
Ja, genau. Ihr könnt, das, könnt diesen Reim gerne vervollständigen. Und uns dann, pass auf, das passt jetzt super. Mhm. Und wenn ihr uns dann mit diesem Reim auch noch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com. Cool, ne?
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Jetzt kriegen wir lauter Reime anstatt Geld.
Ja, bitte. Aber auf jeden Fall auf unserem Discord den Reim bitte vervollständigen.
Oh, ja.
Wir machen ein Musical über Phil Spencer. Das ist unser Plan.
Ein Phil Spencer Musical.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Eben.
Warum ist das, warum hat das noch niemand gemacht?
Die
Off-Broadway-Show.
Phil Spencer. Da würde sich aber der Bethesda-Typ mit der Lederjacke tatsächlich sehr viel besser anbieten. Oder?
Oh.
Ein Musical
Meinst
über die
Todd
Lederjacke
Howard?
Von Todd Howard.
Ja, ja. Oh, schön. Du bringst mich auf Ideen.
Siehste? Schon wieder was zu tun.
Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann heute Nacht eine Eingebung. Ich wache um 4 Uhr morgens auf und muss dringend was aufschreiben.
Ja, ich freue mich.
Über Todd Howard und Phil Spencer.
Ich würde zugucken. Ja.
Sehr gut. Ja, super. Ich würde sagen, das war's für heute.
Yes.
Vielen Dank, Manu, dass du das wieder schön mit mir hier zelebriert hast. Wie schon so lange in diesem E3-Sommer, der nicht stattfindet eigentlich.
Der nicht aufhörende E3-Sommer. Es
hört nicht auf. Aber es gibt noch eine richtige Großveranstaltung, die wir uns dann bestimmt auch noch zusammen geben werden, nämlich die Gamescom Opening Night. Das ist jetzt, schwebt jetzt so am Horizont quasi. Aber wer weiß, was vorher noch so kommt. Jeff Keighley hat ja die Angewohnheit, irgendwie mal 5 Tage vorher anzukündigen. Übrigens, jetzt kommt noch ein neuer Ubisoft-Stream oder sowas. Also wir werden sehen, was passiert. Wir werden euch natürlich da auf dem Laufenden halten und entsprechend dazu weitercasten. So, das war's jetzt aber wirklich.
Yes. Und dann hören wir uns übermorgen.
Supi.
Tschüss.
Tschüss.